lese uns den Predigttext aus dem Johannesevangelium, im Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Das versetzt uns noch einmal zurück an diesen ersten Ostersonntag. Johannes schreibt, es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Liebe Gemeinde, ich habe das mal etwas plakativ überschrieben mit von Angsthasen zu Anbetern. Man könnte auch so sagen, wie Jesus aus hoffnungslosen Fällen Hoffnungsträger für die ganze Welt macht. Der Reihe nach. Von Ostern und Angsthasen ist hier die Rede. In Vers 19 heißt es, es war Abend geworden an jenem eben Ostersonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Ich kann damit gut sympathisieren. Leeres Grab, schön und gut. Eine Maria, die behauptet, Jesus gesehen, ja gesprochen zu haben. Schön und gut. Aber die Realität, das sind doch die führenden Juden, die Jesus ans Kreuz haben nageln lassen. Das ist doch die Realität. Ich kann sie gut verstehen, dass sie Angst hatten und aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen hatten. Der Glaube, der Osterglaube, wenn man das schon so nennen darf, der Jünger steht noch nicht einmal auf wackeligen Beinen. Er lebt, wenn überhaupt, dann hinter verschlossenen Türen. Wenn man das ganz plakativ sagen will, dann kann man das deutlich so sagen, Johannes kennt keine Osterhasen, aber er kennt Angsthasen. Vielleicht denken wir am nächsten Osterfest, wenn wir einen dieser Osterhasen in der Hand halten oder hineinbeißen an diese Angsthasen, von denen hier die Rede ist. Wie gesagt, ich sympathisiere durchaus mit diesen Jüngern Jesu, denn ich weiß um diesen Unterschied, was es heißt, seinen Glauben eben im stillen Kämmerlein zu leben und was für einen Unterschied das macht, diesen Glauben eben auch öffentlich zu leben, seine Überzeugungen auch einzubringen in Gespräche, seine Standpunkte als Christ einzubringen, in die Gespräche oder Das ist natürlich noch herausfordernder und vielleicht auch noch beängstigender, wenn man bereit ist, Nachteile für seinen Glauben an Jesus in Kauf zu nehmen. Und manch einer mag durchaus dann sagen, dann lieber meinen Glauben so leben, wie ihn die Jünger an Ostern zunächst gelebt haben, nämlich hinter verschlossenen Türen. Mein Glaube ist mein Glaube. Was geht das die anderen an? Aber ist das der Glaube, den Jesus gelebt und Jesus gelehrt hat? Ist das der Glaube, den wir in der Bibel, der uns in der Bibel begegnet, so ein privater, ganz persönlicher Glaube? Ist das der Glaube, den die Jünger an Jesus haben ablesen können? Was hindert uns eigentlich daran, unseren Glauben offensiver zu leben, auch mal über unseren Glauben zu sprechen, selbst wenn es Glaubensfragen sind, sie auszusprechen, anzusprechen? Schauen wir auf Ostern und die Zeit vor Ostern zurück, dann kann man wohl sagen, ich weiß nicht, ob Sie mir alle zustimmen würden, aber ich würde behaupten, also Ostern, das ist in Deutschland ein Osterhasenfest. Ein Osterhasenfest mit Ostereiern. Zumindest wenn man sich die Regale in den Supermärkten anschaut oder die Werbesendungen im Fernsehen sieht. Also da kommt Jesus weder in den Regalen noch in den Werbeblöcken unserer Zeit vor. Und ich überlege mir, wie sähe das denn aus, zeitgemäße Werbung für Jesus. Wie gelingt es, den Glauben glaubwürdig in die Öffentlichkeit zu tragen? Das ist die Herausforderung. Nicht nur der Jünger damals, das ist auch die Herausforderung für uns als Gemeinde heute. Übrigens haben wir eine ganz tolle Ausstellung am Freitagabend eröffnet im Werkstattmuseum des Karl-Meyer-Hauses, ist heute Nachmittag geöffnet und 14 bis 17 Uhr ist eine Möglichkeit, unseren Glauben öffentlich zu bekunden und ist eine tolle Sache, denke ich, dass das Museum und der Heimat- und Geschichtsverein gesagt haben, ja, ihr könnt euch als Kirchengemeinde, als evangelische Kirchengemeinde, die jetzt seit 60 Jahren selbstständig ist, das ist der Anlass, euch einmal der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Ganz klasse Sache, schick gemacht. Lohnt es, sich anzuschauen an einem Sonntagnachmittag. Die Jünger waren noch nicht so weit. Die waren noch hinter verschlossenen Türen versteckt, verborgen. Da konnte niemand Ungebetenes rein, ja, aber auf der anderen Seite eben auch niemand auf die Straße hinaus. Und jeder von uns kann selbst entscheiden, wie lange man so einen Glauben leben kann. Und was das dann für ein Glaube ist, ja, wo man sagt, bloß keiner, der irgendwie da reinkommt und bloß nicht von mir verlangen, dass ich nach draußen gehe. Wie werden nun aus diesen ängstlichen, hoffnungslosen Fällen Hoffnungsträger für die Welt? Wie werden aus Angsthasen Anbeter Gottes? Da komme ich zum zweiten Punkt und die Überschrift deutet schon an, was den Unterschied macht, ein Hauch von Jesus. Die Frage ist ja, wie kann sich die Situation grundlegend ändern? Johannes schreibt, da kam Jesus, trotz verschlossener Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das ist übrigens übereinstimmend in allen Berichten über Jesu Auferstehung nachzulesen, dass der Heilige Geist am Ende den Unterschied macht. Der Heilige Geist wird die treibende Kraft im Leben eines Christen. Jesus hauchte seine Jünger an. gibt einen Psalm, Psalm 33. Und da lesen wir, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer, also alles, was da im Himmel leuchtet, all sein Heer, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Also das ist nicht einfach nur ein Atemhauch, das ist viel, viel mehr. Christus bevollmächtigt hier seine Jünger. Und er geht so weit, dass er sogar sagt, wie der Vater mich beauftragt hat, genauso beauftrage ich jetzt euch. Ich werde euch mit der gleichen Vollmacht ausstatten, die der Vater mir anvertraut hat. Ich werde euch jetzt beauftragen, so wie der Vater mich beauftragt hat. Jetzt wäre es ganz spannend, mal zu hören, was ist das denn jetzt für ein Auftrag, den Jesus hier seinen verängstigten Jüngern gibt? Mit welchem Auftrag schickt er oder haucht er, besser gesagt, seine Jünger hier an, um sie mit Gottes Geist zu bevollmächtigen? Jetzt könnte man mir das zurufen und sagen, ja, das Zentrum unseres christlichen Glaubens oder die Mitte unserer frohen Botschaft, das ist, also vielleicht kurz mal mit dem Nachbarn austauschen, was das denn sein könnte. Ich habe es ja auch schon verlesen im Predigttext. Und ich muss sagen, dann merke ich immer, wie wunderbar das ist, die Bibel wieder und wieder und wieder zu studieren, weil sie uns immer und immer und immer wieder zum Kern zurückbringt, zum Wesentlichen zurückbringt. Was ist wesentlich am christlichen Glauben? Was ist der Hauptinhalt unserer frohen Botschaft? Jesus sagt, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Gemeinde haben wir ein Thema, ein wesentliches Thema. Um nicht zu sagen, das Thema, das, was wir Menschen am dringendsten brauchen, die Vergebung unserer Schuld. Auch den Konfirmanden vergeben, wenn sie mal wieder nicht aufpassen. Das fängt im Kleinen an und geht dann ins ganz Große über, ja, bis ins Weltgeschehen, ins weltpolitische Geschehen hinein. Das ist das ganz große Thema, Vergebung. Und wenn wir uns zurückerinnern an Karfreitag, ist es genau das Thema, mit dem Jesus, wenn man so will, auch sein Leben ausgehaucht hat. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Botschaft, die Jesus gelebt hat, die Jesus gelehrt hat. Und diese Botschaft, sagt Jesus, die muss alle Welt hören. Vater, der Vater vergibt. Ich hatte vor einigen Wochen einmal die Geschichte von Coventry erzählt, dieser englischen Stadt, die von deutschen Fliegerbomben zerstört worden ist gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wie diese Stadt Coventry zum Zentrum der Versöhnungsbotschaft geworden ist, immer noch ein Zentrum ist, weil diese Stadt gesagt hat, wir wollen diesen Teufelskreislauf von wie du mir, so ich dir durchbrechen. Und wir wollen dieses Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir wollen das leben und hinaustragen in alle Welt. Und das tun sie unter dem Zeichen des Nagelkreuzes. Und ich habe von einem Pfarrer erzählt, der dort in Coventry wesentliche Impulse seines Dienstes empfangen hat, Andrew White, der bis vor kurzem in Bagdad gewirkt hat und dann eben fliehen musste, weil er doch zu konkrete Todesdrohungen ausgesetzt worden ist, aber der sich nichts Sehnlichster wünscht, als diese Botschaft der Vergebung wieder hineinzutragen in dieses umkämpfte Land Irak, aber auch in die Nachbarländer, aber vielmehr doch in die Herzen der Menschen. Ist das auch unsere Botschaft? So wie wir es im Vaterunser beten, und wir haben es eben auch gesungen, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Ist das unsere Botschaft? Leben wir diese Botschaft? Jesus vermittelt uns, dazu braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Diese Vergebungsbotschaft ist keine menschliche Möglichkeit. Vergeben ist im Grunde genommen keine menschliche Möglichkeit. Aus unserem menschlichen Herzen, wenn wir ehrlich sind, da leben wir dieses wie du mir, so ich dir. Aber von Ostern her will uns Jesus diese neue Kraft schenken, uns alle anhauchen, so wie er die Jünger angehaucht hat mit diesem Geist der Vergebung. Interessanterweise hat sich das mit der Vergebung, dass das so zentral ist für unser Leben, vielleicht nicht mal so sehr, darf man das sagen? Nein, ich will das nicht sagen. Also hat sich durchgesetzt auch bei den Psychologen unserer Tage. Die wissen um die Bedeutung der Vergebung. Da gibt es einen Frederick Luskin geschrieben, der ist Mitarbeiter an der renommierten Stanford University in Kalifornien, eine der führenden Universitäten dieser Welt, und der hat über das Thema Vergebung sehr intensiv geforscht, hat vor wenigen Jahren einmal 259 Probanden, die zuvor in ihrem Umfeld gekränkt und beleidigt worden waren. Ich habe mir überlegt, wie lange hat er gebraucht, die zu finden? Ja, weiß nicht. Wenn man bei uns so eine Umfrage machen würde, gibt es jemanden, der gekränkt wurde und beleidigt wurde? Vielleicht würde man hier gar keinen finden. Also der hat auf jeden Fall 259 gefunden, die in ihrem Umfeld gekränkt und beleidigt worden waren, und er hat sie dann unterrichtet, unterrichtet darin, ihren Beleidigern und Kränkern zu vergeben. Und dann hat er das alles wunderbar gemessen, nach diesem Vergebungstraining, der nennt das wirklich so, und er hat dann festgestellt, mit wahrscheinlich seinem ganzen Universitätsrat da, diesen Probanden ging es danach gesundheitlich, geistig und körperlich erkennbar besser. Also, sie klagten über weniger Stress, weniger Rückenschmerzen. Sie litten weniger an Schlaflosigkeit und auch die Magenbeschwerden ließen nach. Depressionen wurden gelindert, auch das wurde festgestellt. Der Blutdruck sank und das Körpergewicht nahm ab. Wer das nachlesen will, also ich habe auch den Link zu der Internetadresse der Stanford University, um das genau nachzulesen. Learning to Forgive heißt auch seine Website dementsprechend. Ja, das ist keine christliche Website. Es ist eine Psychologen-Website. Aber diese Website klärt uns darüber auf, dass unsere Welt letztlich nach Vergebung schreit. Und das zu empfangen und für sich zu hören, dir sind deine Sünden vergeben, dir ist deine Schuld vergeben. Du kannst noch einmal neu beginnen. Oder das eben auch anderen zuzusprechen. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist wesentlich für Jesus und für seine Gemeinde. Noch einmal, wenn uns das beseelt, dann heißt das, sich auszustrecken nach dem Geist Gottes, denn es wird uns nicht gelingen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes einander zu vergeben und Vergebung zuzusprechen. Noch ein dritter Punkt. Da ist ja einer nicht dabei gewesen, hat etwas verpasst und verpasst damit letztlich alles. Thomas, einer aus dem Kreis der 12. Wir erfahren nicht, warum er nicht dabei gewesen ist, ob es was Besseres, Wichtigeres zu tun gab für ihn. Die Jünger, freundlich wie sie sind, sind bereit, ihn einzuweihen. Das heißt dann Vers 25, die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ja, da beginnen sie sozusagen, ihren Osterglauben nach außen zu tragen, eben sich schon mal an Thomas zu versuchen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Der schreit nicht gleich Hurra und sagt, so ist es, sondern, und das lese ich uns noch einmal aus dem zweiten Teil von Vers 25, Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Ja, so mögen unsere Glaubensgespräche ja zunächst einmal enden. Wir erzählen von unserem Osterglauben. Wir reden von Vergebung und Versöhnung. Und unser Gegenüber sagt, niemals werde ich das glauben. Es mag durchaus sein, dass das die Reaktionen sind. Aber liegt Thomas so ganz falsch, wenn er das zunächst einmal von sich weist und sagt, schön, schön, schön und gut, was ihr da meint, erlebt zu haben? Ist es nicht vielmehr so, wir sind ja so in der Reformationsdekade. Und schauen wir mal auf Luther, dann werden wir von Luther lernen oder können es neu von Luther lernen. Es gibt keinen Glauben für einen anderen. Ich kann nicht für einen anderen glauben, sondern ganz wesentlich für Martin Luther ist gewesen und sollte eben auch für uns sein, selber glauben. Konfirmanden, ihr Lieben, habt ihr noch eure Bibeln oder ist die verloren gegangen über Ostern? Habt ihr noch? Wunderbar. Wenn man da hinten drauf schaut, hat sie jemand da? Nee. Ja, das ist okay. Aber wenn man hinten drauf schaut auf die Bibelausgabe, die wir im Konfirmandenunterricht seit einigen Jahren nutzen, jetzt weiß ich es nicht haargenau, aber es steht etwa so drauf, selber lesen, selber glauben. Ja, wesentlich. Nicht das, was andere sagen, einfach so übernehmen. Das war die Haltung von Thomas und das sollte letztlich auch unsere eigene Haltung sein. Thomas sagt hier, ich will das mit meinen eigenen Augen sehen. Ich will mit meinen eigenen Fingern berühren, mit meiner eigenen Hand Jesu Wunde berühren. Eigentlich schade, dass man Thomas im Nachgang den Zweifler genannt hat. Finde ich gar nicht so passend. Ich kann eher Verständnis für ihn aufbringen. Und Jesus bringt Verständnis für ihn auf. Das ist das Schöne an dieser Geschichte hier von Ostern. Zunächst spielt das ja am Ostersonntag. Heute haben wir einen Sonntag drauf. Und wir hören hier, was eine Woche später damals geschah. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt. Thomas war bei ihnen, die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Also Jesus hat durchaus Verständnis und taucht hier ein zweites Mal trotz verschlossener Türen unter den Jüngern auf. Wow. Ja, das ist ja das, was mich begeistert an diesem Jesus. Der hat Verständnis für einen Thomas, dass er sich von seiner Truppe entfernt hat. Der hat Verständnis für sein Verlangen nach sichtbaren Beweisen und er hat Verständnis letztlich auch für seine Haltung, dass er selber glauben will. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher, sieh dir meine Hände an, streck deine Hand aus, lege sie in meine Seitenwunde, hör auf zu zweifeln und glaube. Und dann wird in einem Augenblick aus diesem ablehnenden Thomas ein Anbeter Jesu. Das ist das ist unser Glaube, ja, der deutlich macht, dieser Jesus, der möchte jedem von uns ganz persönlich begegnen. Nun stimmt das natürlich schon, dass das hier ein Sonderfall gewesen ist. Das weiß Jesus und sagt Jesus dann auch. Und er sagt, ja, ich tue das für dich, Thomas, aber, und damit schließt der Abschnitt, du glaubst, sagt er zu ihm, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Glaube wächst nicht da, wo es was zu sehen gibt. Glaube, und das ist das, was Jesus immer wieder herausfordert. Glaube, da zu leben, wo noch nichts zu sehen ist. Und ich ermutige uns, so wie Thomas, darauf zu bestehen und zu sagen, ich muss das selber erleben. Ich weiß nicht, wie Jesus das macht. Wenn einer weiß, wie Jesus das gemacht hat, trotz verschlossener Türen zu den Jüngern vorzudringen, dann kann er das jetzt gerne seinem Nachbarn sagen oder später mir. Ich weiß es nicht, aber ich lese aus diesem Abschnitt heraus, dass offensichtlich es keine Situation gibt, die Jesus daran hindern könnte, auf einen Thomas damals wie heute zuzugehen. Es gibt nichts, was Jesus davon abhalten kann, dir ganz persönlich zu begegnen. Und aus deinem ängstlichen, aus deinem hoffnungslosen Glauben, einen Glauben zu machen, in dem du zum Hoffnungsträger für die Welt wirst. Mit einer Botschaft, von wo du sagen kannst, ja, Jesus hat mir selbst vergeben und darum kann ich auch anderen diese Botschaft der Vergebung weiter sagen. Ich kann vergeben. Mit der Vollmacht Jesu darf ich Vergebung Gottes zusprechen. Als Gemeinde haben wir diese wunderbare und große Botschaft. Ostern ist vorbei. Heute ist der erste Sonntag nach Ostern. Und Jesus sagt seinen Jüngern, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gemeinde Gottes ist immer von Jesus in die Welt gesandte Gemeinde. Amen.